Es ist Sonntag, 15 Uhr und 13 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir melden uns hier vom Messedamm, oder was ist das hier für eine Straße? Keine Ahnung, vom Messegelände auf jeden Fall. Wir waren gerade im City Cube, die letzten Minuten der MV laufen gerade noch und wir wollen euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was wir so spannend fanden und haben euch auch noch ein paar News mitgebracht. Auf geht's!
Hallo Hertha-Fans! Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute mal wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzky. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja. Wir sind endlich mal wieder zusammen.
Ey, das stimmt. Nicht schön. Ach du Scheiße, wie lang nicht mehr? Ich kann es jetzt aus dem Kopf wirklich nicht sagen. Ne?
Keine Ahnung. Müsste mal nachgucken.
Können wir jetzt nicht machen. Aber jetzt sitzen wir uns sogar gegenüber auf einer wunderbaren Treppe. Wir haben uns hier irgendwo verschanzt, um kurz darüber zu sprechen, was wir gerade beiwohnen durften.
Genau. Mitgliederversammlung. Angeteasert, er hat etwas spektakuläre Versammlung, aber dazu gleich mehr. Denn zunächst natürlich erstmal wieder ein bisschen Hausmitteilung, Feedback und so weiter. Wieder der Hinweis, 22.06. Findet unsere Live-Aufnahme statt im Berlo in Charlottenburg.
Mhm.
Ab wie viel Uhr haben wir gesagt? 14 Uhr ist Einlass, ne?
Richtig.
14 Uhr ist Einlass,
15 Uhr Showbeginn.
Genau.
Bis 17 Uhr.
Da jongliere ich dann.
So nämlich. Jonglierst du Podcast-Mikros. Wird groß die Nummer. Bis 17 Uhr circa. Und dann ab 18 Uhr macht der Laden quasi für die normale Kundschaft auf. Dann durchmischt sich das. Dann muss keiner von uns gehen. Aber nur, dass das gesagt ist. Also bis 18 Uhr sind wir quasi dann in vertrauter privater Runde.
Genau.
Und dann.
Umso mehr wir sind, desto weniger auf Leute von außen kommen wahrscheinlich rein.
Das ist so, ja.
Genau, also wir wollen euch da ein bisschen besser kennenlernen, wollen einfach mal so ein bisschen ein Get-Together machen, das sozusagen als HörerInnen treffen.
Total.
Machen total. Und dann die Gelegenheit auch gleich nutzen, ein bisschen aufzunehmen, was dann zu dem Zeitpunkt alles so zu besprechen ist.
Bevor die MV losging, hat uns ja auch ein Hörer angesprochen. Sei gegrüßt an der Stelle, dass er sich wahnsinnig freuen würde. Der war wirklich hyped.
Ja.
Das sind wir auch. Das hat uns sehr gefreut. Seid genauso hyped und kommt gerne.
Ja. Definitiv. Also schreibt uns da gerne. Also ihr habt uns, viele haben uns auch schon geschrieben per Mail. Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt nicht auf alles geantwortet.
Wir haben es zur Kenntnis genommen.
Genau, wir haben es zur Kenntnis genommen. Einfach damit wir so ein Gefühl kriegen, wie viele Leute kommen da. Müssen wir irgendwas mit Eintrittstickets machen? Das sieht jetzt aktuell nicht so aus. Aber wenn ihr wirklich vorhabt, da zu kommen, dann hinterlasst doch mal in dem entsprechenden Discord Thread mal so ein Emoji, so ein Mikrofon-Emoji oder schreibt uns eine Mail an mail@hertabase.de, dass ihr gerne kommt, damit wir das so ein bisschen zusammenrechnen können und eine Idee davon haben, wie viele Leute da dann erscheinen.
Richtig.
Ansonsten bleibt wie immer der Hinweis, abonniert uns gerne, vergebt auch gerne Bewertungen, sei das auf Spotify oder iTunes oder so, das hilft uns extrem, um gefunden zu werden, damit man so nach oben gespült wird in den Algorithmen. Ihr wisst da eigentlich ja Bescheid, aber gerne immer nochmal der Hinweis, wenn ihr da Lust und Zeit habt, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und ansonsten auch immer, guck mal in unseren Linktree, da gibt's einen WhatsApp-Kanal, da ist ein YouTube-Channel, da ist eine Spotify-Playlist, da ist der Twitch-Account, da ist alles Mögliche verlinkt, wenn ihr hier vielleicht auch neu dabei seid und noch wissen wollt, was wir sonst noch so machen. Gut, dann steigen wir jetzt ein in die Hertha-News.
Hertha-News.
Es gab ein Interview mit Fabi Drescher.
Mhm.
Du hast es gelesen, ich nicht. Du bist ja auch schließlich der Experte. Ich muss moderieren, du musst jetzt erzählen, was drin stand.
Haben wir schon letztens geklärt, du machst das Emotionale. Ich, kalte Newsmaschine, mach nur die Analysen. Nee, da kann man insofern vielleicht auch in die Interna gucken. Letztendlich wirkte, also wir spulen mal kurz zurück. Es gab ja den offenen Brief, so habe ich es ja genannt, der Harlequins.
Genau.
In Bezug auf der Berliner Weg.
Da hattet ihr in der letzten Folge
Stünde,
drüber gesprochen.
Genau, Stünde in Gefahr. Darüber haben wir letzte Folge gesprochen. Und just einen Tag später, glaube ich, kam oder nicht ganz, ich weiß nicht mehr, aber ein, zwei Tage später kam ein Interview auf der Vereins-Homepage von Hertha raus mit Fabi Drescher zum auch Thema Berliner Weg. Das kam wie geskriptet vor, beziehungsweise wie genau darauf reagiert vor. Mir, uns wurde sehr leidenschaftlich versichert, dass das Interview tatsächlich geführt wurde, bevor die Harlequins irgendwas veröffentlicht haben. Also man hat auf nichts reagiert. Das hat einfach gut gepasst. Vielleicht hat man die Stelle dann nur nochmal mehr akzentuiert im Text oder so. Sei es drum. Ja, das Interview an sich ist jetzt erstmal gar nicht unendlich spannend für Leute, die sich jetzt total regelmäßig mit Hertha auseinandersetzen. Das muss man ja auch immer sagen. Das ist ja unterschiedliche. Man holt Leute an unterschiedlichen Punkten ab mit Informationen oft. Es ging zum einen auch um seine Person und wie er sich jetzt in seiner neuen Rolle als Interimspräsident eingefunden hat, wie was sich für ihn verändert hat. Darüber spricht er, sagte auch, dass es für ihn natürlich auch eine Umstellung war und er jetzt aber schon das Gefühl hat, angekommen zu sein und das aber auch nicht möglich wäre, ohne dass der Verein und seine Familie und Co. da mithelfen würden. Auch das hat er heute auf der MV ja nochmal beteuert. Anderer Punkt war eben aber auch das Thema Tom Herrich und Verlängerung Tom Herrich, denn ein Punkt aus dem offenen Brief der Harlequins war ja, dass die Verlängerung mit Tom Herrich vielleicht gar nicht im Sinne von Kai Bernstein gewesen wäre, so wurde es zumindest angeteasert, man hat es nicht komplett so ausgesprochen und dass man quasi damit ja schon ein Stück weit mit dem Berliner Weg brechen würde, weil man da eine Entscheidung getroffen hat, nachdem Kai Bernstein tot war, der er kritisch gegenüber gestanden hätte. So der Vorwurf oder ja, das Gerücht, und Fabi Drescher reagierte darauf und sagte, und auch das beteuert er heute auf der MV nochmal, die Gespräche mit Tom Herrich oder die Gespräche, der doch mit Tom Herrich über Tom Herrich fing bereits im letzten Herbst an, und meinen Infos zufolge war es auch so zwischenzeitlich, dass Kai Bernstein der Personalie oder der Verlängerung zumindest mit Tom Herrich kritisch gegenüberstand. Warum, weshalb, weiß ich nicht genau, aber er war da zwischenzeitlich sehr reserviert. So, das mal so genommen. Am Ende des Tages hat man sich aber, und das bestätigt Fabi Drescher eben auch in diesem Interview, am Ende letzten Jahres, als Kai Bernstein noch gelebt hat, gemeinsam dafür entschieden, mit Tom Herrich zu verlängern. Dass das dann die Verkündung auch so lange gedauert hat, lag ja auch am Tod von Bernstein, weil an dem Zeitpunkt nun mal kommunikativ ganz andere Dinge natürlich Thema waren und sich Dinge anders sortiert haben. Deswegen wurde es dann später verkündet, sodass mehr oder weniger damit klar sein sollte, dass man dann nicht über den Kopf eines Verstorbenen entschieden hätte, irgendwie einen gemeinsamen Weg verlassen hätte.
Ja, ich finde, das ist generell, glaube ich, eine Sache, wo wir in der Mitgliedschaft oder Mitgliederschaft aufpassen müssen oder unter den Fans allgemein, dass wir jetzt nicht anfangen, immer irgendwie mit Kai Bernstein zu argumentieren. Kai Bernstein hätte das sicherlich nicht gewollt. Er hätte sicherlich dies gewollt. Ich finde das, glaube ich, schwierig, wenn man das so für sich instrumentalisiert, auf eine gewisse Art und Weise. Also ich finde es schon, dass man darüber nachdenken kann, und das macht ja auch der Verein ganz stark, dass man diesen Berliner Weg, jetzt kommen wir auch später nochmal zu, weiter verfolgt, alles gut, aber das immer auch so als Argumentation in Diskussion zu nehmen, finde ich ganz, also finde ich fast pietätlos, und sollte man einfach aufpassen, wo man das dann da für sich irgendwie, ja, versucht zu benutzen, dieses Narrativ, und das
Absolut. In dem Fall, glaube ich, muss man sagen, also die Ultras haben gar nicht so den...
Nee, das war nicht auf die Ultras bezogen.
Total, aber ich möchte darauf zurückbeziehen quasi, denn ich gehe in allem mit, was du gesagt hast, aber im Fall der Ultras, glaube ich, geht es weniger um Instrumentalisierung, sondern vielmehr um eine extrem tiefe Verbundenheit zu Kai Bernstein natürlich, sodass man noch kritischer und noch empfindlicher natürlich auf Entwicklungen im Verein guckt, die man irgendwie wahrnimmt. Und das gehört ja auch zum kritischen Dialog dazu, das dann zu äußern. Man muss eben auch sagen, wie Hertha-Fans sind gebrannte Kinder, so was die letzten Jahre angeht und Beziehungen zu Investoren angeht und verschiedene Lage an Vereinen angeht. Und ich glaube, da ist man noch sensibler für, und vielleicht überinterpretiert man gewisse Dinge dann vielleicht sogar schon. Das kann sein, aber ich kann verstehen, dass man das dann äußert. Das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, so gesagt. Und trotzdem möchte ich auch nochmal das ausdrücklich bestärken, was du gesagt hast. Mich irritieren Diskussionen sehr, in denen es heißt, Kai Bernstein hätte das gewollt und hätte das nicht gewollt. Und uns wurde teilweise auch in YouTube-Kommentaren geschrieben, Kai Bernstein würde sich für euch schämen bei irgendwelchen Punkten, die zum Beispiel, als es damals auch um Pal Dardai ging.
Und dann kommen Artikel im Berliner Kurier raus, ein Kommentar mit der Überschrift, ich zitiere jetzt nicht ein Wort zu Wort, aber mit der Meinung, Kai Bernstein hätte in keinem Fall mit Dardai gebrochen, so
ungefähr. Ja,
und genau, das ist eine ganz eklige Entwicklung, weil man da schon, also ich weiß nicht, wie man die Chuspe aufbaut, einem Verstorbenen irgendwelche Worte in den Mund zu legen oder Aktionen anzudichten. Zumal man auch nicht vergessen darf, ja, Kai Bernstein war ein meinungsstarker Mensch, war ein Idealist, dafür hat man ihn auch sehr geschätzt. Aber Kai Bernstein musste auch 777 mitverantworten als Investor. Er musste auch Crazy Buzzer als Sponsor mitverantworten, weil auch er an, in dem Fall, wirtschaftliche Realitäten gebunden war. Und so sind es die aktuell Verantwortlichen auch. Und so sind sie auch an sportliche Realitäten gebunden. Und das heißt, wenn man da eine Entscheidung trifft, dann muss das nicht etwas mit dem Berliner Weg zu tun haben, sondern auch teilweise mit Zwängen, denen man unterliegt. Und dementsprechend, ja, und was man eben auch sagen muss, nur wenn man vielleicht eine Entscheidung trifft, die Kai Bernstein so in der Form vielleicht nicht getroffen hätte oder anders kommuniziert hätte, das gehört natürlich auch immer dazu, verlässt man nicht automatisch den Berliner Weg. Der Berliner Weg, und das hat auch Kai Bernstein beteuert, ist nicht der Kai Bernstein Weg.
Genau, das wurde heute auf der MV auch nochmal gesagt. Dazu auch später mehr. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, und zwar der ablösefreien Verpflichtung von Luca Schuler.
Ja.
Ein weiterer Stürmer im Aufgebot von Hertha BSC. Nach meinen Recherchen Schuler ein Stürmer, der jetzt nicht der Tabakovic unter den Stürmern ist. Kein so wirklicher Stoßstürmer, sondern eher nochmal ein bisschen variabler von seiner Spielanlage her. Was ja auch heute Benny auch nochmal auf der MV gesagt hat, der sehr gut zu uns passt, der uns nochmal im Kader was gibt, was vorher noch nicht da war. Wie blickst du auf die Verpflichtung? Würdest du da Benny recht geben, dass er nochmal was reinbringt, was noch nicht da war? Und die anschließende Frage wäre, glaubst du, dass es dann auf jeden Fall bei den ganzen Personalien, die wir da im Sturm rumliegen haben aktuell, ob es da auch nochmal Veränderungen gibt? Und wer?
Ja. Also man muss ja so einen Transfer immer unter verschiedenen Aspekten betrachten. Das eine ist, und das ist in dem Fall das kürzeste quasi, ist der wirtschaftliche Aspekt. Da muss man sagen, man hat da einen Stürmer bekommen, der ablösefrei war und der aus Magdeburg jetzt, glaube ich, nicht das hohe Gehalt gewöhnt war. Das heißt, wirtschaftlich bindet man sich da kein allzu großes Risiko ans Bein. Ich glaube, er hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, also 3 Jahre. Das ist auch vernünftig bei einem Stürmer.
Wie alt ist der jetzt?
25.
Ja, okay.
So, das finde ich okay, weil man bis dahin die endgültige Entwicklung eines Spielers ja ungefähr sieht. So mit 28 sollte man ja abgeschlossen sein. Das sagt ja auch Benny Weber, dass er schon auch Entwicklungspotenzial in Schuler sieht. So, das andere ist dann vielleicht das Sportliche, was nur den Spieler betrachtet, bedeutet. Also, ich habe es auf Twitter, glaube ich, auch schon kurz geschrieben. Willkommen in der zweiten Liga. Nicht jeder Transfer kann fancy sein. Das muss man eben sagen. Lukas Schuler ist kein Stürmer, der ihn jetzt aus den Socken haut. Das verstehe ich. Ne? Das er wird auch kein Haris Tabakovic sein, sehr wahrscheinlich. Auch von seinem Impact her für die Mannschaft. Aber man hat ja Haris Tabakovic. So, das heißt, die Stürmerposition Nummer 1 ist vergeben, und so wie man Tabakovic jetzt auch nochmal in einem Interview gelesen hat, ich rechne nicht mit einem Abgang. Würde mich jedenfalls überraschen. Klar, auch da kann man sagen, ey, wenn Premier League-Verein 10 Millionen für den zahlt, dann müssen wir gucken. Aber Stand jetzt würde ich schon sagen, der bleibt. Das heißt, es ist klar, dass es dahinter jemanden braucht. So. Zu den anderen Namen, die da in Zweifel in Frage kommen, komme ich gleich noch, aber Lukas Schuler ist jemand, der, ich finde, der hat eine sehr gute Statur. Der ist 1,90 groß, sehr drahtig, ja,
deswegen
sehr
könnte man erst mal vermuten, dass das eigentlich irgendwie so ein ähnlicher Spieler ist. So.
Ist aber am Ende jemand, der eher die Tiefe sucht. Also der Laufwege anbietet in die Tiefe, da die Bälle hinhaben will. Spielerisch bei Magdeburg auch durchaus eingebunden. Das ergibt sich auch daraus, dass Magdeburgs Trainer Christian Tietz ja einen sehr, sehr spielerischen Ansatz hat. Das heißt, der will auch da vorne einen Mittelstürmer haben, der ein bisschen was am Ball kann. So, das macht ihn nicht zu Messi, das macht ihn nicht zur hängenden Spitze, der jetzt plötzlich Zehner
verkappt. Wie du sagst, zweite Liga halt.
Zweite Liga, jemand, der auch vorher eher dritte Liga oder so gespielt hat. So, aber jemand, der eben da nochmal vielleicht auch mit so einer guten Endgeschwindigkeit, der hat einen guten Antritt, also ich habe mir seine Saisontore jetzt nochmal angeguckt von dieser Saison, da waren auch ein paar Elfmeter dabei, sichere Elfmeterschütze tut auch nie weh, ich glaube es waren am Ende 7 an der Zahl, die er gemacht hat insgesamt, dazu glaube ich 3 Vorlagen, wie gesagt, haut er nicht aus den Socken, aber teilweise waren die Tore dann meistens schon so, dass er einen Lauf in die Tiefe angeboten hat und dann auch weg war. Also er kann sich dann im Laufduell schon gegen den Innenverteidiger durchsetzen. Und das ist vielleicht eine Farbe, die dem Kader schon noch ein bisschen gefehlt hat, weil den Mittelstürmer, finde ich, haben wir nicht. Mhm. Am ehesten hätten wir dann noch Derry Sherhand, der aber auch nicht effizient auftritt und natürlich körperlich auch weniger zur zweiten Liga passt. Also so. Also das vielleicht zu Lukas Schuler an sich erstmal. Mhm. Finde ich dahingehend ein vernünftiger Ergänzungsspieler. Kein Fancy-Spieler, vernünftiger Ergänzungsspieler. Zu einem ja wirtschaftlich wirklich ordentlichem Rahmen. Das andere ist dann, wie er ja ins allgemeine Mannschafts-Kadergefüge passt. Ne? Das gehört ja auch zu der Frage dazu. Das hattest du ja auch eben noch gemeint.
Wir haben halt jetzt relativ viele Leute davon.
Das muss man sagen. Haris Tavakovic, Smail Prevliak, Florian Niederlechner, Derry Sherhand verkappt, der ja eher auf Außen jetzt zum Einsatz kam, und dann eben Lukas Schuler.
Ja, und du hast also auch in den, und das wurde heute auf der FV auch immer wieder bemüht, ja auch in der Jugend noch Leute, die, sagen wir mal, auch irgendwo hinschielen.
Beispielsweise Olli Rölke, der jetzt in dem U19-Halbfinale gegen Dortmund ja, glaube ich, insgesamt 3 Treffer gemacht hat, der aber, muss man auch sagen, glaube ich, dann U23.
Der ist noch ein bisschen weiter weg, aber trotzdem willst du den Leuten ja nicht irgendwie jemanden, also, oder du willst ja nicht irgendwie den so perspektivisch auch irgendwas bauen.
So, kommen wir dann zum Gefüge. Also wie gesagt, Tabakovic läuft außerhalb der Konkurrenz. Der zweite Stürmer wäre Smail Prevliak, da hieß es ja schon in den letzten Wochen immer wieder seitens der Medien, dass, also an sich gibt es ja keine großen sportlichen Zweifel an ihm, aber für eine Nummer 2 im Sturm verdient er einfach deutlich zu viel. Und man muss ja eben auch sagen, dass er eigentlich als mit den Ambitionen als zum Stürmer Nummer 1 auch kam und Hertha kurzfristig noch das Fenster bekommen hat, Tabakovic zu holen, und sie haben zugeschlagen und haben offensichtlich keinen Fehler gemacht. Ja. Aber natürlich war der Prevliak der da gelitten hat in dem Fall sportlich. Und wenn du mich fragst, ich finde, Prevliak ist an sich erstmal immer noch ein spannender Stürmer, der spielerisch durchaus was zu bieten hatte, der auch in der hat ja diese Phase gegen Kiel und so, wo man gesehen hat, der weiß auch, wo das Tor steht, der kann auch knipsen. So,
ich würde den auch für eine, also jetzt mal, wenn dieser Schuler-Transfer nicht passiert wäre und wenn man mit dem in die zweite in die zweite Saison gegangen wäre, hätte ich jetzt nicht Nein gesagt. Also ich hätte gesagt, ja, passt. Also da hätte man jetzt keinen
Man Bedarf muss aber auch sagen, 4 Jahre älter als Schuler, ne, das kommt auch dazu mit 29 Jahren und eben dem Gehalt, was eher der Stürmer Nummer 1 verdienen sollte. Das passt im Herthas Rahmen auch einfach nicht mehr. Auch da muss man ja effizienzgetrieben ein bisschen gucken, weil man sich das eben nicht mehr leisten kann, zu sagen, ja, zur Not bleibt er halt. Jetzt hieß es von seinem Berater, Obacht, Dieter Hoeneß, er ist tatsächlich sein Berater, dass der hat dem Kicker gesagt, dass das große Ziel von Smail Prevliak wäre, sich bei Hertha durchzusetzen. Das sagt man gerne auch mal, ne? Das kann alles immer noch anders kommen, und wenn Prevliak sehr klar gemacht werden sollte, ey, ist schön, dass du dich bei uns durchsetzen willst, aber das wird hier nichts, dann wird man das auch wieder revidieren. Aber ja, ich glaube, also Stand jetzt würde ich schon davon ausgehen, dass eigentlich Schuler der 1:1-Ersatz für den Prevliak wäre. Und dann gibt's ja noch einen weiteren Mittelstürmer mit Florian Niederlechner, der sicherlich seinen sportlichen Wert in dieser Saison nochmal bewiesen hat, auch seine Geschichte bei Hertha nochmal ein bisschen umgeschrieben hat, finde ich, weil die Rückrunde war ja schon schwierig für ihn. Aber Florian Niederlechner ist, glaube ich, 33 Jahre alt, wird nächste Saison 34, ist sein letztes Vertragsjahr. Er ist teilweise eher fast schon als Achter oder Zehner eingesetzt worden von Pal Dardai, weil auch teilweise dann es nicht mehr ganz passt im Mittelsturm. Weil ich finde auch, Niederlechner ein Mittelstürmer ist, der braucht eigentlich noch einen Partner. Das heißt, ich bin mir da recht sicher, dass man Niederlechner, wird man nicht vom Hof jagen. Der ist wichtig für die Kabine, der ist ein Megatyp, Führungsspieler, alles. Aber dass man da eben sagt, okay, da führen wir schon so einen leichten Umbruch dahingehend hin, dass Schuler da halt schon reinstößt in die Lücke.
Also das heißt, sollte Prevliak bleiben, glaubst du eher an, sagen wir mal, einen Weggang von einem Niederlechner?
Ja, das ist halt umgekehrt. Schwierig, ne? Genau, das ist, also die Frage muss sich jetzt Benny Weber eben auch stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man blind zugeschlagen hat, ohne überhaupt zu wissen, was mit Prevliak und Niederlechner ist.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Denke ich auch nicht.
Aber wenn Niederlechner seine Rolle annimmt als Stürmer Nummer 3, vielleicht mal verkappter Zehner, hängende Spitze, Joker, was er alles in dieser Saison war, dann geht das auch noch ein Jahr.
Ja.
Und der andere in dem Fall ist ja Derry Sherhand, da hieß es auch im Kicker, dass er um eine Freigabe gebeten hätte. Meine ganz persönliche Einschätzung ist, ich fände es nicht schade. Dass Derry Sherhand ein spannender Spieler erstmal ist, von seinem Profil her, dieses trickreiche, dynamische, freche im Spielstil, das hat natürlich was, aber
hat sich halt auch nicht so sehr bewährt. Jetzt
genau.
In dieser Saison.
Ja. Kannst ja vielleicht auch deinen Eindruck kurz zu Darius Garland abgeben.
Ja, so. Nee, ich würde da total mitgehen. Also es hat sich halt leider nicht bewährt. Man hat immer, wenn er gute Momente hatte, dann hat man das immer richtig hart gefeiert, weil man sich immer dachte, geil, Mann, mach das doch öfter.
Ja.
So, du bist halt auch mal der Spieler, der das 1:1 sucht, der mal die Leute aussteigen lässt, der nicht immer nur vorne drin steht und auf die Bälle wartet.
Mhm.
Solche Spieler fehlen uns ja auch, wie ein Reese auf der anderen Seite, der die einfach nass macht. Aber das hat er leider auch aus meiner Sicht zu wenig bewiesen, sodass ich jetzt da auch nicht, also.
Und ich finde, er hat sich auch, also er war ja auch, also wenn wir ihn in der Konkurrenz zu Martin Winkler sehen, weil, wie gesagt, Sherrod hat oft rechts außen gespielt, dann hat Martin Winkler mehr Entwicklungsschritte gemacht, vor allen Dingen gegen den Ball defensiv. Daher finde ich Sherrod, das war über die gesamte Saison nichts. Da hat er sich nicht verbessert. Dazu hört man, dass es auch ein paar Disziplinlosigkeiten immer mal wieder gab mit zu spät kommen oder ähnlichem. Und wenn man am Ende des Tages da sieht, okay, der Spieler will gehen, er hat keinen riesigen sportlichen Wert und wir kriegen sogar vielleicht eine ganz nette Ablösesumme. Es soll ja immer mal wieder Interesse aus England gegeben haben für ihn. Boah, also muss ich sagen, dann ist das ein sinnvoller Deal.
Ja. Gut, dann machen wir weiter. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Jeremy Duziak hat verlängert. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon betont, dass wir auch ihn sehr schätzen, dass wir meistens auch seine Leistung sehr ansprechend fanden, haben uns auch gewundert, warum Pal Dardai auf ihn verzichtet hat eine gewisse Zeit lang. Er war ja auch viel verletzt, genauere, da kann man ja nicht immer zu 100% reingucken, aber haben uns da schon teilweise ein bisschen gewundert. Aber wenn jetzt die Verlängerung da ist, ist man ja auch, also zumindest aus Bennys Sicht, nicht unzufrieden mit seiner Leistung gewesen.
Genau.
Und anscheinend auch mit der sportlichen Entwicklung ganz zufrieden. Ich freue mich, dass er bleibt.
Mhm.
Einfach aus Grund dessen könnt ihr auch nochmal nachhören in den letzten Folgen. Ich glaube aber, ihr seid da gut am Ball. Aus welchen Gründen? Freue mich, dass er bleibt und ich glaube, der steht der Mannschaft ganz gut zu Gesicht. Ist, glaube ich, auch für die zweite Liga ein guter Typ.
Ja. Nee, gehe ich mit. Technisch spannender Spieler, viel Spielverständnis, dazu ja auch polyvalent.
Ja.
Ne, beide Außenverteidigerpositionen, Sechser, Achter, kann er eigentlich alles. Und finde ich, immer wenn er gespielt hat, hat er eigentlich in fast jedem Spiel bewiesen, dass er dieser Mannschaft was geben kann.
Ja.
Sinnvoll.
Gut. Haken dran. Thomas Boddock, der Co-Trainer von Pal Dardai, verlässt Hertha BSC jetzt dann auch zur kommenden Saison. Finde ich jetzt nur konsequent. Also ich hätte jetzt tatsächlich auch nichts anderes erwartet. Aber
ja, er ist ja zumindest geblieben. Er kam ja mit Sandro Schwarz zusammen.
Mhm. Ah, okay.
Und aus der Zeit ist er ja tatsächlich geblieben, weil er und Dardai, Landsmänner, verstanden sich gut. Das hat halt gepasst in dem Fall zufällig. Aber ja, ich gehe da mit. Ich bin jetzt insofern gespannt, was mit Admir Hamzagic passiert, der auch zum Trainerstab gehört hat, der eigentlich dann immer, wenn Pal Dardai gegangen ist, eigentlich wieder zurück in die Jugend gegangen ist. Hab auch schon mal gehört, dass er sich da eher sieht. Mal gucken, aber
ja. Und auch ein neuer Trainer wird ja vermutlich einen eigenen Staff auch mitbringen.
Klar,
also die haben ja meistens
ihre Leute. Aber manche Vereine behalten immer so einen permanenten Co-Trainer, weil sie von dem als so überzeugt sind fachlich, dass sie sagen, der soll schon da sein.
Ja, und vielleicht auch einer, der dem restlichen Trainerteam so ein bisschen eine Übergabe machen kann. Ne? Also der weiß, wie der Hase rennt im Verein. Also.
Aber nee, in dem Fall glaube ich nur konsequent.
Genau. Dann wechselt Thomas Broich jetzt offiziell zum BVB. Er wird dort Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.
NLZ.
Genau, NLZ hätte ich einfach so sagen sollen. Aber ich auch für euch da draußen, damit ihr wisst, was das heißt. Ich kann jetzt seine Arbeit, oder es fällt, glaube ich, vielen schwer, seine Arbeit zu bewerten bei Hertha BSC. Ich glaube aber immer, wenn man ihn reden hat hören oder was von ihm gelesen hat, dann wurde schon sehr klar, der Mann hat gutes Verständnis von Fußball, der weiß Bescheid. Ich glaube, wir hätten hier auch immer gerne mal mit ihm in seiner Rolle bei Hertha BSC gesprochen. Dass er jetzt den Verein verlässt, finde ich schade. Wie schaust du darauf? Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber
gesprochen. Hatten wir schon mal. Ich will auch deswegen nicht zu weit ausholen, auch weil wir wirklich ja zeitlich gucken müssen. Aber ein riesiger Verlust für Hertha, wie ich finde. Fachlich sehr geschätzter Mensch. Der wechselt jetzt schon in das erfolgreichste NLZ des Landes. So, das zeigt, also dass der nach oben fällt, zeigt ja, dass er nicht so ganz verkehrt gewesen sein kann. Und ich sehe es insofern echt kritisch, weil ich ja damals, als die Gerüchte aufkamen, schon mal darüber geredet habe, der Zustand der Akademie kann einem schon Sorgen bereiten. Das meine ich ernst. Also aktuell werden noch gute Talente produziert, aber man muss ja auf die Generation danach gucken, quasi, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, es verliert, also wie soll ich sagen, es findet so ein Brain Drain statt in der, im NLZ. Das heißt, sehr viel Kompetenz und konzeptionelle Kompetenz vor allen Dingen geht. Und das muss man kritisch betrachten. Ich habe die Befürchtung, dass sich bei Hertha zu sehr darauf ausgeruht wird, dass man ja Hertha BSC ist und Berlin als Talentpool hat und das in den letzten Jahrzehnten ja auch immer geklappt hat und dass man jetzt den Berliner Weg ausgerufen hat, um mehr auf die Jungen zu setzen, ist natürlich auch ein tolles Ding, aber wird das wirklich mit konzeptionell guter Arbeit gefüllt im NLZ? Da habe ich Sorge, muss ich ehrlich sagen. Ich höre da nicht so gute Dinge aus der Akademie. Und da bin ich gespannt, das ist ja schon der Aufgabenbereich von Zecke Neuendorf, was in den nächsten Jahren da passiert, weil bislang, muss ich sagen, habe ich wenig Aufbauendes gehört und der Abgang von Thomas Broich ist da ein weiteres Zeichen für.
Kannst du darüber reden, was du sonst noch gehört hast? Also,
ja, es geht wirklich um konzeptionelle Arbeit. Wie wird Fußball gedacht im NLZ? Wie modern stellt man sich auf in Trainingsmethoden, in Spielansätzen, in Trainingsarbeit, in auch einfach dieser, also wo Thomas Broich auch sehr gut drin war, war alle Jahrgänge miteinander zu verzahnen. Also was macht die U9, was macht die U19? So, was, wie ist der Übergang dann zu den Profis? Kann man da nicht gemeinsam DNA schaffen? Wie findet der Wissens, was für ein Wissenstransfer gibt es zwischen den Trainern? Auch diese dieser Austausch mit der KSC-Akademie, da hat er auch viel Arbeit reingesteckt. Das verliert Hertha jetzt und ich weiß nicht, ob das gefüllt wird. Und das höre ich, wie gesagt, an anderen Stellen auch. Es geht ja immer noch darum, einen neuen Akademieleiter zu finden, nachdem Pablo Thiam gegangen wurde, gibt es ja immer noch keinen Ersatz. Da bin ich auch gespannt, weil das davon hängt natürlich auch sehr viel ab in der Gesamtrichtung.
Ja, was heute auch anklang, was auch Zecke gesagt hat, ist natürlich, dass auch das Nachwuchsleistungs Nein, das Nachwuchsleistungszentrum so leidet natürlich auch sehr unter den Sparmaßnahmen. Ne? Also auch da wird natürlich gekürzt und da fallen sicherlich auch Gehälter weg. Umso
smarter musst du arbeiten.
Absolut, klar, aber da fällt natürlich dann auch Expertise weg, beziehungsweise kannst du dir da auch wahrscheinlich
nicht so viel einkaufen. Wobei ich dazu sagen muss, laut meinen Informationen war Thomas Broich kein riesiger Kostenpunkt und soweit ich weiß, er wäre gerne geblieben. Das muss man auch sagen. Aber wenn man dann irgendwann in seiner Arbeit, in seinen Kompetenzen vielleicht auch so kritisch gesehen wird, so beschränkt wird, dass man nicht mehr so viel bewegen kann, dann geht man vielleicht auch irgendwann aus Frust.
Ja. Gut, dann sind wir mit den News für heute soweit durch. Kommen wir zur Mitgliederversammlung. Erstmal so zum Allgemeinen, fand wieder im City Cube hier.
Bin erstmal schön hier hingelaufen.
Stimmt, Marc.
Ich habe die Mail nicht richtig gelesen, ja, ganz einfach.
Hat das Memo nicht richtig gelesen. Genau, war am falschen Ort, aber das ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Ja, erstmal allgemein von der Organisation her und so fand ich es, ja, also tadellos eigentlich. Also fand ich auch. Also wir waren unten im City Cube diesmal, letzte Mal bei der Wahl auch von Karl Bernstein war es ja im oberen Geschoss, jetzt war es unten, fand ich eigentlich auch ganz schön, war ein bisschen breiter gestreckt, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
Ja.
Vielleicht ist das unten auch ein günstigerer Saal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ton und Technik haben auch gepasst, ein bisschen viel Feedback im Mikro manchmal. Da kommt
der Audiodesigner.
Ja, da durch, kommt aber der Podcast dann mit.
Catering durch. War gut.
Ey, da muss man jetzt mal sagen. Also mal abgesehen davon, dass Ben uns ja da jetzt auch mit unserer Live-Folge hilft, ne, im Berlo und so. Er ist Herthaner durch und durch. Also man muss dazu sagen, so wie das mit dieser Live-Folge zustande gekommen ist. Ben ist ein treuer Hörer von uns und hat sozusagen bei Berlo verantwortet da die ganze Sparte der Gastronomie. Also hat das dort mit aufgebaut und hat uns deswegen angeboten, ey, mach das doch in unserem Laden. Das macht er natürlich nicht ganz uneigennützig, sondern das macht er auch vielleicht, um das so ein bisschen zu vermarkten oder so. Alles cool. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und er führt natürlich aber auch Gespräche mit anderen Leuten bei Hertha BSC, so auch mit der Mitgliederabteilung. Also er hat wahrscheinlich auch einfach gesagt, ey, ich habe gemerkt, ihr habt da irgendwie mit dem Catering zu tun, ich kann was geben, lasst uns was zusammen machen. Ja, ja. Und das ist doch das, worum es geht. Das ist doch so geil und das ist doch Vereinsarbeit, dass man sagt, hey, komm, wir setzen uns mal an den Tisch und wir gucken mal, was wir da zusammen machen können. Und man muss wirklich sagen, also ich war sehr begeistert. Ich habe im Glücksrad direkt mal ein Bier gewonnen.
So.
Aber ich habe mir ein alkoholfreies dann geholt. Und dann gab es auch leckeres zu essen. Es gab eine Bio-Bratwurst mit Kartoffelsalat.
Ich hatte Blumenkohl und Brokkoli mit diesem Quark und so einer Grünsoße, die ich nicht näher benennen konnte, die aber geil war.
Ja.
Also ich fand auch Qualität sehr gut, Angebot sehr gut und preislich
okay, voll okay. Also für so eine Mitgliederversammlung total im Rahmen. Also ich glaube, die Bratwurst hat mit Kartoffelsalat 5,50 gekostet. Völlig im Rahmen, finde ich total okay. Also gerne wieder, ist mein Feedback. Und ich habe auch nur Gutes gehört sonst.
Ja.
Also die Leute waren, glaube ich, echt begeistert. Insofern, das hat sehr gut gepasst. Dann hangeln wir uns mal so ein bisschen an der Tagesordnung entlang. Der erste Tagespunkt war ja Eröffnung, Begrüßung. Da gab es zunächst ein Video von Paul ganz zu Beginn, wo er sich nochmal bedankt, sagt, er ist jetzt im Urlaub und sozusagen tschüss. Gab es auch einen großen Applaus mit nochmal ein paar Videoeinspielern von ihm. Tolle einleitende Worte von Fabi Drescher, fand ich. Hat eine ganz gute Stimmung gemacht, so direkt.
Ich fand es auch gut, dass man dieses Thema Paul Dardai hat. Man hat ja relativ viel dadurch schon abgefangen, weil das war ja eines der brennenden Themen. So, wie wurde mit ihm umgegangen? Was betrifft seine Person? Wie hat man sportlich bewertet? Warum hat man sich jetzt von ihm getrennt, den Vertrag nicht verlängert? Getrennt hat man sich ja nicht, denn er kommt ja in anderer Funktion wieder. Fand ich taktisch klug, das zum Anfang da gleich Wind aus den Segeln zu nehmen, in dem Paul Dardai sich da freudig zeigt, was ja auch zum Ton seiner letzten Wochen ja auch gepasst hat. Er wirkte ja eigentlich gar nicht verbittert, seitdem der Abschied mehr oder weniger klar war. Macht jetzt seinen Urlaub und danach setzt man sich zusammen.
Genau. Dann folgte die Ehrung der verstorbenen Mitglieder. Wieder ein sehr würdiger Rahmen und also da wurde natürlich dann auch Kai Bernstein mitgenannt. Fand ich gut, dass man ihn da auch jetzt nicht irgendwie doll exponiert in der Sache an sich rausgestellt hat, sondern dass er da irgendwie wirklich alleine genannt wurde. Also mit den anderen genannt wurde. Aber was dann passiert ist am Ende, er hat nochmal eine zusätzliche Ehrung erhalten als Herr Tana des Jahres 2024 und auch nochmal von Fabi wurde ein Text verlesen, wo es mich auch nochmal komplett zerlegt hat, plus dass auch die Mutter und seine Frau nochmal da waren, um die Ehrung entgegenzunehmen. Das war auch nochmal sehr würdig, toll. Also ich fand's gut gelöst. Wie hast du es gesehen?
Ja, kurz und knapp, da gehe ich mit. Ich fand es sehr würdig, sehr emotional. Fand aber auch gut, dass man irgendwann den Dreh bekommen hat, nach vorne zu blicken, weil das war jetzt auch wichtig. Man hatte ja schon dieses Spiel gegen Düsseldorf.
Genau,
man hatte
die haben da eine total guten Sweet Spot getroffen. Das war für mich in Ordnung. Jetzt werden sich einige fragen, warum macht man ihn nicht gleich zum Ehrenpräsidenten und so weiter und so fort. Wir haben uns noch sagen lassen, dass das gar nicht möglich ist, also satzungsbedingt. Das erfordert, dass man drei Amtszeiten hinter sich hat und einfach noch, die Zeit hatte er nicht so. Und am Ende ist auch egal, wie man das am Ende labelt. Ich glaube, das war gut, dass es jetzt nochmal so gemacht wurde und alles andere wird man sehen. Dann folgte der Bericht des Präsidiums. Da hat Fabi dann so ein bisschen, also Fabi Drescher, der Interimspräsident oder kommissarische Präsident jetzt, hat nochmal ausgeführt, wie es auch für ihn nach dem Tod von Kai war und dass er sich auch ein bisschen zurückgehalten hat mit Äußerungen und mit Auftritten, einfach aus Pietätsgründen, was ich auch gut fand. Man hat auch überlegt, die Wahl jetzt irgendwie vorzuziehen auf diese MV, wo man aber gesagt hat, nee, das wollen wir eher nicht machen, das gefährdet auch wahrscheinlich die Stabilität.
Man hätte keinen seriösen Rahmen dafür schaffen können.
Genau, und es ist auch im Sinne des demokratischen Wahlprozesses einfach zu sagen, hey, wir brauchen da ein bisschen Vorlauf. Da hat Thorsten Jürgen Klein auch nochmal zum Prozedere was gesagt, was ja auch einfach was eingehalten werden muss und was halt mit mehr Zeit dann auch besser durchgeführt werden kann. Das ist, glaube ich, im Sinne des ganzen Vereins, dass man das jetzt nicht gemacht hat. Was hat Fabi noch erwähnt? Er hat nochmal gesagt, dass es ganz klar ist, dass durch 777 niemand rein regiert in den Verein, dass Hertha BSC da Herr im eigenen Hause ist. Aber, was ich auch nochmal gut fand, hat auch gesagt, ey Leute, ohne die würden wir wahrscheinlich auch nicht zweite Bundesliga spielen. Das muss man halt auch immer sehen. Das ist die andere Seite der Medaille. So sehr man die kritisch sieht, fair bin ich auch der Erste, der da mitredet. Aber man muss halt auch immer sehen, das ist halt das Geld, was uns gefehlt hat. Du hast ein bisschen genauer hingehört, als ich gerade Bio-Bratwurst gegessen habe, was denn genau der Berliner Weg ist. Das hat er auch nochmal so ein bisschen erläutert.
Es würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Also ich habe es tatsächlich mit aufgenommen, weil ich das einfach mal festhalten wollte, für mich auch in Zukunft, weil immer wieder wird man ja selber auch gefragt, ja, was ist denn das der Berliner Weg? Und ich habe ja auch einen Text für den RBB im Vorhinein geschrieben, dass vielleicht diese MV ein Stimmungsbarometer dafür sein kann, was der Berliner Weg denn sein soll und wer ihn wie versteht und wer ihn wie definieren darf. Und darüber hat Fabian Drescher also lange geredet. Ich kann...
Also gab es irgendwas, wo du gesagt hast, ey, das müsste ich jetzt nochmal erwähnen oder das?
Wenig. Also ich auch da wieder, es ist wieder der Fall von, wenn man sich regelmäßig mit dem auseinandersetzt, dann ist das alles nicht so überraschend. Trotzdem ist es gut, dass der Interimspräsident das nochmal so klar formuliert, weil Kai Bernstein war, glaube ich, der Typ, der meinte, der auch mal gesagt hat, ich habe jetzt auch gelernt, es reicht nicht, Dinge einmal zu sagen, es reicht nicht, Dinge zweimal zu sagen, dreimal. Man muss Dinge siebenmal sagen und dann ist es in den Köpfen angekommen. Der Berliner Weg beinhaltet, hat die Folie verraten, Demut, Nahbarkeit, Nachhaltigkeit, Kernkompetenz, Sport, Wirtschaftlichkeit und Professionalität. Das basiert letztendlich auch auf dem, was er in diesem Interview, das ihr sehr gerne nochmal nachlesen könnt auf der Hertha Homepage. Und sie haben auch in unserem Podcast, Tom Herrich und Fabi Drescher, über den Berliner Weg geredet. Das könnt ihr da nochmal nachhören. Und was ganz wichtig war, ist eben, kein Mensch ist größer als der Verein. Bedeutet, kein Mensch ist auch größer als der Berliner Weg und definiert ihn alleine. Das heißt, kein Name ist damit konkret verbunden mit dem Leitbild, das sich der Verein aufgesetzt hat. Es wird aktuell von Menschen ausgeführt und es wurde von Kai Bernstein aufgesetzt, das ist richtig, aber irgendwann wären alle diese Personen nicht mehr gewesen und hätte es auch weitergehen müssen. Und dementsprechend, ja, ist das eigentlich das Wichtigste. Und dass man auch den kritischen Diskurs trotzdem ja weiterhin sucht. Thema Nahbarkeit. Also man stellt sich ja auf den MVs.
Ja. Fabi hat es ja auch bei unserer Folge mit ihm und mit Herrich schon angesprochen oder hat es ja schon so durchklingen lassen, dass er sich vorstellen kann, für die kommende Präsidiumswahl zu kandidieren, auch als Präsident. Und er hat es jetzt hier nochmal klar gemacht.
Offiziell gemacht.
Genau, er hat es vor den Mitgliedern auch nochmal gesagt, dass er kandidieren wird.
Und ich finde, er hat dabei schon Ton gesetzt. Also die Art und Weise, wie Fabi Drescher auf der MV aufgetreten ist, so entschlossen, so exponiert, so bestimmt, habe ich ihn bislang nicht erlebt. Ohne dass der es eben nicht irgendwie in Polemik verfallen oder irgendwas hat jetzt hier den Wahlkampfmodus eingeschaltet und ist plötzlich ein anderer Mensch. Gar nicht. Aber er hat das, was er ohnehin schon immer gesagt und ausgestrahlt hat, nochmal deutlich konzentrierter rausgegeben und teilweise noch ein bisschen emotionaler geredet. Und ich finde, man spürt bei ihm aber auch eine gewisse Gewöhnung an diese Bühne. Ja. Also er wirkte auch einfach lockerer an manchen Punkten, konnte mal einen Witz einstreuen oder so. Ich glaube, das fiel ihm vorher schwerer.
Ja.
Also da merkt man eine Gewöhnung und das ist ja auch gut. Und dementsprechend ein natürlich sehr logischer, im Sinne des Berliner Wegs, sehr logischer Kandidat, ein sehr würdiger Kandidat, wenn du mich fragst. Und ich bin sehr gespannt, wer da in Konkurrenz treten wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Genau, ansonsten Mitgliederangelegenheiten wurden dann noch vorgestellt. Was ich da als Punkt mitgenommen habe, ist 8000 Neumitglieder seit Abstieg. Das ist eine ganz herausragende Zahl.
4000 seit der letzten MV.
Genau, dass man sich auch mehr auf die, also gerade bei den Mitgliedern nicht mehr so sehr auf diese Marketingkampagnen fokussiert, sondern eher darauf, dass man den Mitgliedern wirklich echte Vorteile bietet, wie so ein Vorverkauf und so, hatten wir auch in vergangenen Folgen alles besprochen. Fand ich gut. Ich gehe mal über die Berichte der anderen Abteilung schnell drüber. Nicht, weil wir die nicht für wichtig halten, sondern einfach aufgrund unserer Zeit hier. Fußball hat berichtet, dass die U32 deutscher Meister geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt aktuell keine blinden Fußballmannschaft. Das liegt aber an personellen Problemen. Man hat da Gespräche mit Berliner Schulen, die Schulklassen mit blinden Menschen haben. Also mal sehen, was da noch geht in der Zukunft. Dann die ersten Kegler haben in der Bundesliga einen sechsten Platz gemacht von 12 Mannschaften. Also da auch eine ganz sichere Saison gespielt. Schöne Anekdote fand ich, dass es zwei neue Kegler wohl gab in der dritten Mannschaft und die wohl super durchstarten da und er dann, also der Verantwortliche, jetzt ist mir sein Name entfallen, das tut mir leid, aber er dann sagte, ey, ihr müsst gar nicht so fasziniert, kommt einfach dazu, bewerbt euch, kommt, geil, meldet euch einfach. Fand ich gut, also wenn ihr Bock auf Kegeln habt, dann meldet euch bei Hertha BSC. Boxen, da habe ich ein Wort mitgenommen, läuft.
Für gut.
Boxen läuft gut.
Für gut.
Und Tischtennis, da sind die ersten Herren in der zweiten Bundesliga. Die haben den siebten Platz gemacht, haben also mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Das war in der Vergangenheit schon anders. Deswegen ist das auch eine positive Entwicklung.
Ja, was ich mir noch so grundsätzlich notiert habe, oder willst du in der Reihenfolge weitergehen, weil du warst ja zwischenzeitlich auch draußen und so. Was tatsächlich Fabi Drescher noch erwähnt hatte, war, er hat eingestanden quasi, dass die Art und Weise, wie das aus von Trainer Paldada er nach außen gedrungen ist, Zitat, unglücklich war. Er holte dann aber auch aus und stellte nochmal klar, dass ihn diese Durchstecherei von interner, auch Zitat, sehr ankotzen würde und dass es im Sinne von niemandem ist, dass das so geschieht. Ich kann das verstehen, von meiner Medienseite aus auch. Trotzdem kann ich auch sagen, das hat jeder Verein. Also es liegt leider in der Natur der Sache und in ganz vielen Prozessen sind zu viele Menschen beteiligt, als dass du es verhindern kannst. Ja, aber in dem Fall war es eben ärgerlich, weil dann auch natürlich die Präsentation des, der ausbleibenden Verlängerung nicht so schön war, wie man es hätte machen können. Thema letzter Heimspieltag und so. Aber hat er auch eingestanden, dass das nicht ganz glücklich war. Finde ich auch da, gehört dazu, Fehler eingestehen. Was schön war, ist, dass Julian Eitschberger
richtig
verlängert hat.
Ja.
Bis 2027 hat eine gute, erfolgreiche Leihe bei Halle gehabt, auch wenn für Halle es nicht gut lief, die sind abgestiegen, aber er war Stammspieler, hat sich weiterentwickelt, hat viel beigetragen.
Zum Abstieg.
Nee, aber hat sich da schon gemacht und den Weg quasi von Martin Winkler ist er gegangen, der ja bei Mannheim in der dritten Liga war. Ja, hat ein kurzes Video abgegeben, wo er sich auf den Sommer freut. Wie gesagt, bis 2027 verlängert und Hertha hat dann U21-Rechtsverteidiger längerfristig gebunden, was schon natürlich gut ist und er wird den Kaderplatz von Peter Pekarik einnehmen.
Genau. Dann war Bericht des Aufsichtsrats, das sind ja noch drei Personen, einmal Scott Körber, Andreas Schmidt und Thorsten Jürgen Klein. Thorsten Jürgen Klein ist der Vorsitzende, der hat vor allem nochmal darüber gesprochen, wie die Arbeit läuft, was die Arbeit beinhaltet, muss ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen und hat aber vor allem auch nochmal über den Bewerbungsprozess dann zum neuen Präsidium gesprochen, wie das laufen muss. Wenn ihr da Interesse habt, bis 15. August 13.59 Uhr muss die Bewerbung formal richtig und mit allen inhaltlichen Sachen dann bei Hertha eingegangen sein. Genau, wird sicherlich aber auch nochmal Infos dazu kommen in naher Zukunft. Ansonsten fand ich die Rede angemessen. Er hat auch nochmal ausgeführt, dass der Aufsichtsrat vor allem im Hintergrund agieren möchte. Der fordert einen intensiven Austausch mit allen Gremien. Da kracht es vielleicht auch mal, aber ansonsten wollen die eigentlich nicht in erster Reihe stehen. Und er hat auch nochmal Bezug genommen auf diese Vergangenheit bei den Präsidiumswahlen, dass da irgendwelche Leute empfohlen wurden und so. Das soll wohl so nicht mehr passieren.
Was ja sehr gut ist und das damals sehr in der Kritik stand.
Ja. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Dann gab es natürlich immer die Aussprache.
Achso, was noch wichtig war als Info, dass Tom Herrich bestätigt hat, dass man sich in Bezug auf einen neuen Hauptsponsor auf der Zielgeraden befindet, was damit auch bedeutet, dass die Partnerschaft mit Crazy Buzzer, die ja sehr in der Kritik stand, nach nur einem Jahr, aber auch da vertragsgerecht wieder endet und dass es wohl ein Berliner Unternehmen sein wird, mit dem man da zusammenarbeitet. Also Regionalität wird da wieder groß geschrieben. Man hat ja, glaube ich, im Tagesspiegel gelesen, dass es ein Autounternehmen sein soll. Da kann man jetzt also Rätsel raten, welches es am Ende wird. Aber da kann man bald was vermelden und auch das tut natürlich gut, weil auch da wissen wir, wie das letzte Saison war, dass man auch da ewig warten musste, ewig Unsicherheiten hatte. Das ist ja auch wieder ein positives Zeichen für Stabilität.
Absolut. Da kamen natürlich auch viele Fragen zu, wie sieht es mit den Anteilen von 777 aus, was passiert damit, wie ist da die Vertragslage. Dazu kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass sie sagen, sie beschäftigen sich natürlich mit der Thematik, sie prüfen auch alle Eventualitäten. Es ist so, dass Hertha ein Veto und ein Vorkaufsrecht für die Anteile hat. Wie man damit dann umgeht, weiß man zur jetzigen Zeit noch nicht, weil halt alles auch noch sehr in der Schwebe ist. Es sind jetzt Berichte da, aber bisher hat da 777 sich jetzt gegenüber Hertha nichts zu Schulden kommen lassen. Insofern muss man da einfach abwarten, was da passiert. Aber man beschäftigt sich natürlich intensiv mit dieser Thematik.
Wir haben jetzt kaum noch Zeit, leider. Deswegen würde ich vielleicht kurz nochmal, weil ich den Punkt inhaltlich anbringen möchte, schon nochmal Zecke Neundorf ansprechen.
Mhm.
Denn es gab wieder diese Runde, in der Vera Krings, Tom Herrich, Benny Weber und Zecke Neundorf gemeinsam am Tisch hatte und sie nach ihren Aufgabenbereichen gefragt hat. Das Problem war, teilweise wurde Zecke auch nicht nach seinem Aufgabenbereich gefragt und hat trotzdem darauf auf diese Bereiche Bezug genommen. Ohne da innerlich komplett drauf einzugehen, es passt schon in den Kanon der letzten Mitgliederversammlung und dem Auftreten von Zecke Neundorf. Ja, ich weiß, Zecke Neundorf ist eine Vereinslegende und er ist irgendwie kultig und er ist er und das gehört irgendwie dazu und trotzdem muss ich sagen, empfinde ich es als teilweise sehr kritisch und unprofessionell, wie er sich verhält. Er sagt zwar selbst, er führt das ganze Jahr lang keine Interviews und stellt sich nicht in die erste Reihe, hält dann aber gefühlt 18 Interviews auf dieser MV, wo ja auch alle Pressevertreter sind. Also der Rahmen ist ja dann trotzdem ein öffentlicher. Und da, finde ich, redet er über sehr viele Kompetenzbereiche, die nicht seine sind. Er brettert da teilweise über Personen rüber.
Ich finde es halt spannend, dass, also genau was du sagst, also ich habe immer so das Gefühl, er agiert da so, als ob das ein geschützter Raum wäre. Ne?
Ja.
Das ist es ja nicht. Und also, das muss er ja wissen.
Als könnte er teilweise, auch da wieder, nimmt sich dann teilweise, finde ich, raus, Dinge zu definieren, die vielleicht Definitionsfrage von der größeren Masse wären, und alles immer sehr, wir sind Hertha und das sind die anderen, und wer die anderen sind, das bestimmen schon wir, und dann gehen Spitzen raus, die teilweise aber auch nicht namentlich genannt werden. Also er sprach ja von einem Lager, was im Verein oder um den Verein herrschen würde, was sagt, wir sind zwar nicht der Berliner Weg, aber wir sind ein anderer toller Weg, kommt doch zu uns. Und all solche Dinge wurden dann Leuten in den Mund gelegt, die man aber dann nicht namentlich genannt hat. Das bleibt dann also auch sehr ominös im Raum stehen. Das fand ich alles sehr unglücklich, und das, finde ich, passt nicht in den ansonsten sehr würdigen, guten, konstruktiven Rahmen, der diese MV seit jetzt ja doch seit einer Weile wieder ist. Da prescht Zecke immer in eigenem Tempo vor und alle anderen müssen danach die Scherben aufsammeln, verbal. Finde ich ungelungen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also gehe ich auch total mit. Mir hat er auch zu viel, also wirklich Fragen, die originär einfach Benny Weber beantworten sollte. Da hat er nicht gesagt, ey, ist nicht mein Beritt, hier sitzt der Mann, der es beantworten kann, sondern er fängt dann an, wirklich lange auch darüber zu sprechen. Und das sehe ich auch kritisch. Ich meine, klar, er ist ein Typ, er kann Leute mitnehmen und er gehört auch zu Hertha BSC, alles gut, ne? Das ist jetzt auch keine, wir wollen jetzt auch nicht auf ihn draufhauen, aber man muss halt vielleicht, also da sollte man vielleicht auch bei Hertha BSC mal darüber nachdenken, kann man da vielleicht ihm vielleicht auch mal inhaltlich Feedback geben, ey, Zecke, vielleicht ist es besser, wenn du Fragen andere beantworten lässt, die halt eher deren Kompetenz das eher ist. So.
Er verheddert sich ja auch total dann in Dingen und plötzlich an jedem, die in sich keinen Sinn mehr sagt, dass er es nicht dann im Nachhinein doch nicht so gut fand, wie er letztes Mal über Freddy Bobic geredet hat. Er sei Mann genug, ihm das ins Gesicht zu sagen, aber jetzt sagt er es doch hier und hat es ihm nicht ins Gesicht gesagt, und das passt alles dann teilweise auch nicht zusammen, weil er sich so verheddert, weil er das sich auch vorher, glaube ich, nicht ganz überlegt, und das gibt kein gutes Bild ab.
Ja, das glaube ich, kann man so erstmal stehen lassen. Eine letzte Sache wollte ich noch sagen. Ich fand es zum einen ein bisschen, naja, es hat die Sache in die Länge gezogen, aber zum anderen fand ich es schön, dass auch viele Leute ins Mikrofon gegangen sind und sich einfach mal bedanken wollten. Das ist eine tolle Sache und habe ich jetzt auf nicht so vielen MVs wahrgenommen, dass da einfach die Leute einfach Danke sagen wollen. Gut, du musst jetzt los.
Ich muss tatsächlich echt los. Ich muss meinen Zug erwischen.
Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich denke, wir kommen auf viele Sachen nochmal zurück.
Ja, in Saison. Wir machen ja noch einen Saisonrückblick und alles.
Genau.
Und fließt aber das alles nochmal ein.
Wir wollten euch hier sehr schnell was in die Gehörgänge schicken. Deswegen.
Yes.
Ja, danke fürs Zuhören. Danke dir für deine Zeit. Und jetzt
ab zum Zug. Ich zisch los. Macht's gut.
Hey. Ciao, ciao. Hey. So, bevor jetzt wirklich richtig Schluss ist, nochmal eine Sache von mir. Ein paar Leute von uns, die noch auf der MV da geblieben sind und sich noch die Aussprache weiter angehört haben, war für uns ja nicht möglich, für Marc und mich. Marc musste zum Zug, ihr habt's gehört, ich muss zur Familie. Haben gerade noch berichtet, dass es da noch eine wichtige Sache gab. Und zwar haben Tom Herrich und Benny Weber davon gesprochen, dass das Saisonziel für die kommende Spielzeit ist, dass man unter den ersten 5 mitspielen möchte, also um den Aufstieg mitspielen möchte, was ja schon eine deutlich abgeschwächtere Zielsetzung als der Aufstieg ist alternativlos ist. War vielleicht auch so ein bisschen Reaktion auf einige Kommentare dahingehend in der Vergangenheit. Das hat ja auch mit Druck zu tun. Wie viel Druck kriegt der neue Trainer? Wie viel Druck kriegt die Mannschaft? Ich glaube, dass es immer noch wirtschaftlich sehr wichtig ist, für Hertha BSC aufzusteigen. Aber so, ja, glaube ich, ist das eine realistische Zielsetzung. Und ja, wir wollten einfach nur, dass das hier auch noch Erwähnung findet, damit ihr ein rundes Bild von der Mitgliederversammlung habt. Seht es uns nach, dass wir in die einzelnen Themen jetzt nicht so intensiv reingesprungen sind, wie wir es gerne gewollt hätten oder wie ihr es von uns gewohnt seid. Das machen wir an anderer Stelle nochmal, wenn's nötig wird. Gut, ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt sauber und bis demnächst. Haohe.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.